Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, schön, dass wir wieder versammelt sind zum Gottesdienst, jetzt zum zweiten Sonntag in der Passionszeit, zum Sonntag Reminiscere. Das bedeutet, gedenke Herr an deine Barmherzigkeit nach Psalm 25, Vers 6. Ja, so leben wir auch in diesen Zeiten von Gottes Barmherzigkeit und das sogar gerade in diesen Zeiten leben wir von Gottes Barmherzigkeit, von Gottes Güte, dass wir darauf vertrauen. So möge für uns alle die Passionszeit eine Zeit des Innehaltens sein, nicht, dass jetzt zur Ruhe kommen. Ich denke, darin sind wir jetzt seit vielen Monaten geübt, vermutlich, hoffentlich, aber das innere Innehalten, zur Ruhe kommen, das ist von den äußeren Dingen ja gar nicht immer so abhängig, sondern das möge Gott uns schenken. Und so möge auch diese Andacht, dieser Gottesdienst dazu dienen, dass wir ja innehalten, auf Gott hören und ja im Innehalten, im Gedenkens dessen, was Christus für uns getan hat, Passion, Passio heißt ja Leiden in der Passionszeit, dass wir darin Hoffnung und Hoffnung auf Erlösung spüren. Die Hoffnung, die uns Kraft gibt, jeden Tag. Und so feiern wir in dieser Hoffnung auf Christus, diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zur Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir hören auf Worte aus Psalm 25 in unserem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 713. Lasst uns diese Worte hören und sprechen und beten. Nach dir, Herr, verlanget mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, darum wollen wir dich bitten an diesem Sonntag, dass du deiner Barmherzigkeit gedenkst, dass du daran denkst, dass du uns doch so unendlich zugewandt bist, durch deine Liebe und Güte, durch deine Treue, durch dein Führen und Leiden, an guten und auch in schweren Tagen. Stärke unsere Hoffnung, unsere Zuversicht. Gib uns Kraft, immer wieder weiterzugehen. Gib uns Hoffnung in dem Wissen, dass du bei uns bist und dass du uns führst bis in alle Ewigkeit. Dies bitten wir durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Johannesevangelium im 13. Kapitel in den Versen 21 bis 30. Dort heißt es: Und als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus ihm: Was du tust, das tue bald. Aber niemand am Tisch wusste, wozu er ihm das sagte. Einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Vater, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus und der Verräter, So ist dieser Abschnitt im Johannesevangelium überschrieben. Man könnte vielleicht auch nur mit einem kurzen Wort sagen, bin ich's? Ja, Johannes 13 steht im Zusammenhang der sogenannten Abschiedsreden des Johannesevangeliums, also dieser Abschnitt, der sozusagen vom Gründonnerstag her, von dem Geschehen um das Abendmahl und davor dahin führt, dass Jesus gefangen genommen wird und ja, dann verurteilt wird, verhört, verurteilt und gekreuzigt wird, also führt zum Karfreitag hin. Diese Abschiedsreden bereiten die Jünger darauf vor, dass Jesus bald nicht mehr da sein wird. Und Johannes berichtet immer in einer besonderen Weise davon, voraussetzend, was die anderen Evangelien berichten, erzählt er immer besondere Abschnitte noch einmal, die beieinander nicht erwähnt werden. Wenn er das Abendmahl vom Abendmahl berichtet, erzählt er weniger das, oder eigentlich gar nicht, das Abendmahlsgeschehen an sich, wo er voraussetzt, dass seine Leser das kennen als Christenmenschen, weil die anderen Evangelien darüber berichten und er das jüngste Evangelium geschrieben hat. Aber er berichtet von einem Aspekt der Fußwaschung, dass Jesus vor dem Abendmahl eine Schüssel mit Wasser genommen hat und ein Tuch, um den seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das, was sonst nur ein Sklave, ein Bediensteter machte, das tut er und sagt den Jüngern, ja, das Beispiel gebe ich euch, tut so vor und füreinander, ja, seid füreinander da. Und Jesus tut das für seinen Jünger. Und hier sind wir also mittendrin in diesem Geschehen. Das Abendmahl, wie gesagt, es wird im Einzelnen gar nicht erzählt. Wir wissen das, was geschieht. Ich nehme Brot und Wein und sage, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Aber hier im Rahmen dieses Abendmahls, das war ja eigentlich das Passamahl. Die Juden erinnerten sich, wie bis heute noch, in jedem Jahr, und das ist eben immer, fällt immer mit unserem Osterfest zusammen, an den Auszug aus Ägypten, geführt von Mose durch das Schilfmeer und die Wüste und so weiter. Diese Geschichte, die vielen sicherlich bekannt ist von ihnen. Ja, hier sind wir also direkt dran und Jesus sitzt also, beziehungsweise sie lagen. Man lag damals an flachen Tischen auf Polstern und lag um den Tisch herum. Er liegt dort mit seinen Jüngern. Es wird das Abendmahl genommen. Entschuldigung. Es wird auch gegessen miteinander. Und wie gesagt, er verteilt Brot und Wein. Und hier kommt aber eine besondere Episode zum Ausdruck, die ja auch die persönliche Bewegtheit Jesu in diesem Geschehen zeigt. Da heißt es am Anfang, als er das gesagt hatte, also es nimmt Anschluss an das Vordere, an das Vorhergesagte, wurde er betrübt im Geist und bezeugt und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Betrübt im Geist, ja, es ist einfach eine menschliche Regung. Jesus ist erschüttert, enttäuscht davon, dass einer der Zwölfe zum Verräter wird. Er hatte sie ja alle ausgesucht, ausgewählt, weil er ja sie als besondere Repräsentanten des neuen Gottesvolkes gesehen hatte. 12 Jünger für die 12 Stämme Israel vertreten stehen. Und jeder war besonders erwählt, auch Judas. Und er weiß, einer von euch, und so sagt er es auch, wird mich verraten. Was jetzt aber kommt, ist im Grunde noch erschütternder als diese Aussage, nämlich das, so berichtet es hier Johannes, die Jünger sich untereinander ansehen und ihnen würde bange, von wem er wohl redete. Das also, und Matthäus Evangelium wird zum Beispiel berichtet, dass die Jünger direkt fragen, Herr, bin ich's? Also jeder einzelne Jünger fragt. Also jeder hält es offensichtlich für möglich, zum Verräter zu werden. Und das ist doch das Erschütternde. Sie sind 3 Jahre mit Jesus zusammen, sind seine Freunde, seine ja Schüler im guten Sinne des Wortes, gehen mit ihm, haben ja fast Tag und Nacht mit ihm verbracht, immer wieder und viel erlebt an Wundern, haben viel von der Botschaft gehört, dass ja Gott zu den Menschen kommt im Messias, im Heiland und erkennen eigentlich, dass er es ist. Und nach diesen 3 Jahren hält jeder von ihnen es für möglich, selbst der Verräter zu sein. Herr, bin ich's? Wie steht es denn bei uns? Stehen wir zu unserem Glauben, zur Kirche, zum Herrn Jesus? Wir leben ja in Zeiten, die jetzt nicht nur besonders sind durch die ganze viel zitierte Corona-Pandemie, sondern auch in Zeiten, in denen Kirche ja für viele Menschen, sie beweisen jetzt das Gegenteil, sie hören eine Andacht, die von der Kirche kommt, aber in denen Kirche für viele Menschen ja kaum eine Rolle spielt. Kirchenaustritte in hohen Zahlen, in unseren Gemeinden dankbarerweise nicht. Und für viele spielt es gar keine Rolle mehr, also noch weniger, dass man sich von ihr abkehrt, man wüsste gar nicht, warum man sich ihr hin- und zukehren sollte. Also in Zeiten im 21. Jahrhundert, in denen es nicht modern ist, zum Glauben zu stehen, so sagte mir eine Frau mittleren Alters, ja, Wenn ich sage, ich gehe in die Kirche, dann weder in der Familie noch in den Bekannten, gibt es da jemanden, der überhaupt nur überlegt, mitgehen zu können. Sondern man wird eher noch belächelt und seltsam anguckt, warum man in die Kirche geht. Das ist ja mit Christenverfolgung nun wirklich überhaupt nichts zu tun. Es ist vielleicht nur, dass man merkt, wir sind nicht das, was übermäßig angesehen ist. Dass es gleichzeitig so viele verfolgte Christen wie noch nie gab, zu allen Zeiten des Christentums seit 2000 Jahren, ist noch eine andere Seite. Und zur heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, man schätzt etwa, die Organisation Open Doors, die sich für verfolgte Christen einsetzt weltweit, dass 340 Millionen Christen zurzeit weltweit verfolgt werden um ihres Glaubens willen. In Ländern wie Nordkorea und China und vielen muslimischen Ländern 340 Millionen, das sind weit mehr als 10% aller Christen, also eine Erschütterung. Wie stehen wir aber zum Glauben? Herr, bin ich's? Ja, und dann wird es ganz persönlich, es wird berichtet und die Tradition nennt diesen Jünger dann auch den Autor des Johannesevangeliums, den Jünger, den Jesus lieb hat, der wird hier erwähnt, das erste Mal, also der, der Jesus besonders nahe stand. Jesus hatte alle seine Jünger lieb und sie waren ihm alle unendlich wichtig. Hier wird einer, der offensichtlich ihm besonders nahe stand, innerlich möglicherweise, der liegt bei Jesus, in der Nähe eben von ihm, zu Tisch. Und Petrus sagt zu ihm, Mensch, frag doch mal, wer ist's denn? Und also sie wollen natürlich alle wissen, wer ist es denn jetzt? Wie gesagt, immer noch vor dem Hintergrund, bin ich's denn? Und das sagt Petrus, also frag ihn doch mal, wer ist das? Und Johannes fragt dann auch, und Jesus antwortet, und dann kommen wir langsam auch in Dinge hinein, die doch dann rätselhaft werden, werden wir gleich sehen. Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und dann heißt er, nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihm Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Ja, Bissen eintauchen. Jesus gibt diesen Bissen Brot, dieses Brot, das er gebrochen hat, weiter direkt an Judas. Und eigentlich ist das nochmal, so las ich in der Vorbereitung, eine Geste der Ehrerbietung. Eigentlich nochmal so eine letzte Chance, umzukehren und gleichzeitig das Zeichen, der ist's wohl. Ja, Jesus will ihm aber eigentlich nochmal eine Chance geben, umzukehren, aber es geschieht nicht, sondern es wird dann berichtet, wie das Ganze dann Fahrt aufnimmt. Und als er, also Judas, den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Jesus will Judas eigentlich vor diesem Irrweg bewahren. Er sagt an anderer Stelle in einem der anderen Evangelien, weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten würde. Es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Aber er sagt nicht, dass es Judas sein müsste. Aber Judas wird es dann sein. Er ist der eine, der das tut. Und hier heißt es, der Satan fuhr in ihn das Böse und der Böse ergreift Besitz von ihm. Ja, was ganz erschütternd ist an dieser Stelle, wer sich von Jesus abwendet, offensichtlich bewusst abwendet, wendet sich damit dem Bösen zu. Und er begibt sich, es gibt eben keine neutrale Zone, er begibt sich in die Zone des Bösen. Und das Böse greift vom Besitz von ihm. Und offensichtlich gab es dann, und das ist auch erschütternd, das zu sehen, keine Umkehr mehr vom Bösen, gar keine Chance mehr, sich davon abzuwenden. Wer sich dem Bösen verschreibt, kommt irgendwann aus diesem, im wahrsten Sinne des Wortes, Teufelskreis nicht mehr raus. Was du tust, das tue bald. Die anderen verstehen es nicht. Jesus hat ja gesagt, eigentlich der, dem ich gebe, aber sie haben trotzdem es nicht verstanden, sitzen dabei, denken, oh, es könnte sein, es geht um, Judas hat die Jüngerkasse in Anführungszeichen geführt, könnte darum gehen, um diese Fragen, dass er jetzt noch was einkaufen soll, aber sie merken es nicht, aber wir sehen, das Böse scheint hier zu siegen an dieser Stelle, in Judas und überhaupt in der gesamten Geschichte. Und dennoch wird es so sein, und das ist die andere Seite der Medaille, dass sich Gottes Plan erfüllt. Und das gilt auch heute noch, liebe Gemeinde. Egal, was Menschen planen, was Menschen denken, wie selbst die böse Menschen handeln, am Ende wird sich dennoch Gottes Plan erfüllen. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der im Gefängnis gedichtet hat, Ende 1944, zum Jahr 1945 hin, den Tod vor Augen, die Hinrichtung, zumindest ja damit rechnen müssen, dass es so kommen wird. Es kam ja dann auch so. Er dichtete dennoch, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Er hat ihm dennoch vertraut, Gottes Plan wird sie erfüllen. Die Jünger überlegen dann, wer könnte es sein, wer wird das sein, aber sie kommen nicht auf die Idee. Und dann heißt es zum Schluss, als er, Judas, nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es war Nacht. Auch das gilt heute noch übrigens, liebe Gemeinde. Das Böse macht einsam, das Böse vereinsamt. Haben Sie schon mal beobachtet? Wer Böses tut, sucht immer die Einsamkeit und der Regel auch die Dunkelheit. Verbrechen geschehen in der Regel nachts. Wer Böses tut, sucht die Dunkelheit und die Einsamkeit, will nicht beobachtet werden. Und hier am Ende der Geschichte heißt es, und es war Nacht. Es ist die Nacht der Welt, die sich jetzt beginnt, ja. Die jetzt beginnt, die Nacht der Welt, der Beginn der Passion, der Leiden, Zeit bis hin dann zur Kreuzigung Christi. Die Nacht der Welt, es war Nacht. Klar, es war Abend und es war dunkel, aber es war auch Nacht der Welt. Es wird dunkel in der Welt, wenn der Heiland, der Messias, der einzig Sündlose, verraten wird. Und dennoch gilt, und das gilt heute immer noch, Gottes Plan erfüllt sich. Auch da möchte ich noch einmal auf Dietrich Bonhoeffer zu sprechen kommen. Er wurde dann tatsächlich ja verurteilt und wurde, so waren die Nazis damals, weil dann Berlin nicht mehr sicher genug war, wo er im Gefängnis saß, weil dann schon die alliierten Mächte kamen, wurde noch nach transportiert ins KZ Flossenbürg, dort, wo man sicher sein konnte, dass man ihn noch hinrichten kann. So schlimm wirkt sich das Böse aus. Am 9. April 1945, einen Monat vor Kriegsende, nur 4 Wochen. Man wollte noch alle aus dem Weg schaffen. Obwohl man wusste, es alles verloren, aber das Böse setzt sich auch dann immer noch durch und sagt, okay, wir vollenden das Böse im Ganzen. Aber auch da, am Ende, gibt es eine Hoffnung, die das Böse nicht zerstören kann. Bonhoeffer sagte, auf dem Weg zum Hinrichtungsplatz, er wurde erhängt und auch noch nackt erhängt, denn das hat man damals auch noch getan, um einem ja Verurteilten alle Würde zu nehmen, wurde er nackt ausgezogen. Auf dem Weg zum Hinrichtungsplatz hat er zu einem Mitgefangenen, der es dann überlebt hat, einem britischen Mitgefangenen gesagt, das ist das Ende. Für mich ist es der Beginn des Lebens. Und hier sehen wir tatsächlich, auch im Angesicht des Todes erfüllt sich Gottes Plan. Das ist das Ende. Für mich ist es der Beginn des Lebens. Gottes Plan erfüllt sich, liebe Gemeinde. Das gilt. Das galt bei Dietrich Bonhoeffer und noch viel mehr bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Jesus geht für uns diesen Weg des Leidens, Passion, die Passionszeit, bis zum Kreuz am Karfreitag, um uns zu erlösen. Er geht in die Nacht des Todes, damit es für uns von der Nacht umgeben hell wird. Das ist scheinbar das Ende, aber es ist der Beginn des Lebens. Das gilt für die, wie Dietrich Bonhoeffer und jeden einzelnen Christenmenschen, der diesen Weg im Glauben geht. Das gilt aber vor allem für unseren Herrn Jesus Christus, der durch seinen Tod dieses Leben überhaupt erst ermöglicht hat. Er geht in die Nacht des Todes, es wird Nacht, damit es für uns von der Nacht umgeben wieder hell wird. Das ist das Ende, für mich ist der Beginn des Lebens. So kann ein Christenmensch sprechen und das wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde, in dieser Passionszeit und an jedem Tag des Lebens und auch am Ende des Lebens, dass Sie so sprechen können. Das ist das Ende. Dieser Erdenweg endet, für jeden Menschen endet er irgendwann, aber es ist der Beginn des Lebens. Im Glauben bleibt es nicht Nacht, sondern wird hell, es wird heller, lichter Ostermorgen. Diesen Weg ist Christus für uns gegangen. Nicht das Böse hat gesiegt, sondern das Leben in Jesus Christus. Darauf dürfen Sie sich verlassen, darauf dürfen Sie sich einlassen. In diesen Tagen und an allen Tagen, bis in alle Ewigkeit. Amen. Und so wollen wir auch voller Glauben singen, Lied Nummer 394 in unserem Gesangbuch. Nun aufwärts vor den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. 394, 1, 3 und 4.
Und vor
diesem Vertrauen, dass wir mit ihm gehen, unseren Weg, wollen wir beten und Fürbitte halten mit Worten von Hannah Hümmer. Deine Liebe hat uns gerufen, wir wissen das, Herr Jesus. Deine Liebe ruft uns noch mehr hinein in das innerste Liebesgeheimnis mit dir. Du willst auftun, du willst schenken, du willst dich offenbaren. Vergib uns, o Jesus, wir sind oft so töricht verschlossen, wir sind so beschäftigt mit uns selbst. Du aber heilst uns, dass es gut unter uns wird, dass eine Bahn ist, auf der wir nicht irren, dass eine Freude wird, in deren Glanz wir glücklich sind, dass das Leben den Sieg behält in alle Ewigkeit. Und so beten wir weiter mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Vor dem Segen und dem Nachspiel immer noch ein paar Hinweise. Die nächsten Gottesdienste in unserer Gemeinde am 7. März sind um 9 Uhr in Mengshausen, um 10 Uhr in Hartenbach, um 11 Uhr in Niederjosse. Auch dazu laden wir herzlich ein und nach wie vor auch zum Beten abends um 17 Uhr zum Läuten. Lasst uns gemeinsam wieder vor unseren Gott beten, treten und ihn bitten, ja auch in dieser Zeit uns nahe zu sein. Als Kollekte möchte ich Ihnen heute noch einmal gerne die Arbeit von Pro Christ anbefehlen. Im November soll es ja die große Veranstaltung dann für ganz Deutschland geben. Per Satellit übertragen. Wir werden wieder dran teilnehmen hier in Niederjossa. Pro Christ seien ganz herzlich anbefohlen. Unter prochrist.de und prochrist.org finden Sie Hinweise dazu. Natürlich wie immer auch für unsere eigene Gemeinde auf unserer Homepage. Gebetsanliegen und Losungen nach wie vor. Ist das schön, dass es Leute da gibt, die mir Dinge schreiben und auch gerne da noch dazukommen wollen. Das geht nach wie vor. Die können sich direkt an mich wenden oder an die, von denen sie die Andachten bekommen. Danke für alle Rückmeldungen, auch alle Spenden, mit denen sie uns unterstützen und zeigen, dass ihnen das Ganze, was wir hier tun, auch was bedeutet. Das ist wirklich ein sehr gutes Gefühl, auch so nach so langer Zeit immer noch so verbunden zu sein. Es war heute wie immer ja live und im kleinen Kreise, Corona-bedingt, aber sehr schön dafür. Dank, dass wir das so machen konnten. Ja, und ich will Sie nach wie vor einladen, und das ist so in unseren Gemeinden. Wir hatten ja bis auf die Anfangspause letztes Frühjahr tatsächlich durchgehend Gottesdienste. Sie können mit gutem Gefühl und guten Gewissens zu uns kommen. Ist ja auch schön, dass die Inzidenzzahlen in unserer Region ja auch so gut zurückgegangen sind. Und wir achten auf alle, ja, wichtigen Maßnahmen, sodass Sie sich guten Gefühles in unsere Kirchen setzen können und auch vor Ort den Gottesdienst mitfeiern können. Aber auch auf diese Weise, in der wir jetzt verbunden sind. Nach dem Segen und im Nachspiel werden wir uns dann noch einmal hören. So empfangt nun im Glauben den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ja, danke auch wieder für dieses schöne Nachspiel. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Am 14. März wird unsere nächste Andacht sein. Das ist dann tatsächlich, ja, zwar kein schöner, aber doch ein Jahrestag, denn dann wird es ein Jahr sein, dass der erste Lockdown war, damals an dem Wochenende. Das, 14, 15 März war es ja soweit. Ja, aber Gott hat uns durch diese Zeit geführt und wird uns auch weiterhin führen. Vertrauen Sie diesem Gott. Nehmen Sie dieses Vertrauen mit in die weitere Passionszeit. Christus ist für uns das Leben. In allem Äußeren, auch Notvollen, ist er dennoch das Leben. Darauf dürfen wir vertrauen. Seien Sie diesem Herrn Jesus Christus befohlen. Adieu.